Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und wo wohnen die? Hinter den sieben Bergen. Der Wolf und die, richtig, sieben Geißlein. Und wie heißen diese komischen Meilenstiefel? Sieben Meilenstiefel. Und beim tapferen Schneiderlein sieben auf einen Streich. Ein zerbrochener Spiegel, der bringt sieben Jahre Unglück. Märchen sind gespickt mit der Zahl sieben. Aber nicht nur Märchen, sondern die Zahl, die taucht auch woanders auf. Da schwebt einer im siebten Himmel und auf Wolke sieben. Doch dann kommt das verflixte siebte Jahr und dann heißt es nur, pack deine sieben Sachen. Rom wurde gebaut auf sieben Hügeln. Wie viele Weltwunder gibt es? Sieben. Nicht sechs, nicht acht, es sind sieben. Karat im Osten und später Peter Maffay im Westen, die sangen, über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen, siebenmal wirst du die Asche sein, aber, nanu, nur einmal der helle Schein. Eine Sendung mit Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr hieß Der siebte Sinn und eine langjährige Sendung am Freitagabend, sieben Tage, sieben Köpfe. Regnet es an sieben Schläfer, so ist für sieben Wochen Regen angesagt. Und die jährliche Fastenaktion, die die evangelische Kirche im Frühjahr ausruft, heißt sieben Wochen ohne. Und diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Mit sechs oder acht oder anderen Zahlen geht es nicht so gut. Ein Buch mit sieben Siegeln, so heißt es in Offenbarung 5, Vers 1. Ja, auch die Bibel ist voll mit dieser Zahl. Gleich vorne geht es los in der Schöpfung. Da ruht Gott am siebten Tag und daher haben wir ja auch unseren Namen, siebenten Tagsadventisten. Die Taube von Noah, die blieb sieben Tage aus. Und der Pharao, der sieht in seinem Traum sieben fette und sieben magere Kühe und sieben fette Ähren und sieben magere, die halt für sieben gute und sieben schlechte Jahre stehen. Die Mauern von Jericho, die fielen nicht durch einen Krieg, sondern durch das Prinzip der sieben, fielen die Mauern in sich zusammen. Das Laubhüttenfest der Juden dauert noch heute sieben Tage. Jedes siebte Jahr ist ein Sabbatjahr, wo sich der Boden erholen kann und nach siebenmal sieben Jahren die Befreiung von Schuld und Knechtschaft im Jubeljahr. Sieben Stufen führen zum salomonischen Tempel, wo der siebenarmige Leuchter steht. In der Offenbarung finden wir die sieben Sendschreiben des Johannes. Siebenmal, siebzigmal soll Petrus vergeben, bekanntlich keine Rechenaufgabe, sondern eine Zahlensymbolik. Die sieben ist eine Vollzahl, die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl der Fülle. Und damit sind wir beim wirklichen Thema. Jesus ist die Fülle. Überfließend möchte er in dein Leben hineinwirken und möchte uns abahmen. Das ist ja eins meiner Lieblingsworte, dieses alte Wort abahmen, aus dem Erbarmen und auch Barmherzigkeit hervorkommen. Gott möchte uns reich machen, aus der Armut befreien. Er möchte uns beschenken, komplettieren und damit jeden Mangel beseitigen, der uns bedrücken konnte. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen. Lass dich beschenken, nicht nur an Weihnachten. Lass dich verwandeln, sei offen. Erlaube es einfach, dass diese Fülle in dein Leben hineinströmt. Darum soll es heute gehen. Eben habe ich einfach so gesagt und behauptet, dass Jesus die Fülle ist. Schauen wir uns das doch mal genauer an. Brauchte Jesus Geld, um glücklich zu sein? Ich glaube nicht. Brauchte Jesus ein schnelles Auto, um glücklich zu sein? Nee, ganz bestimmt nicht. Brauchte Jesus eine Weltreise, um glücklich zu sein? Sicher auch das nicht. Und an dieser Stelle könnten wir viele Dinge aufzählen und immer fragen, brauchte Jesus dies, brauchte Jesus das, brauchte Jesus jenes? Und immer würde unsere Antwort lauten, nein, das brauchte er nicht, um glücklich zu sein. Er hatte keinen Mangel. Er war nie defizitär. Warum eigentlich? Jesus war und ist natürlich auch, aber ich beziehe mich jetzt auf seine Zeit hier auf der Erde, da war Jesus komplett. Jesus war in ewiger Beziehung, in enger Beziehung zu Gott selbst und nahm aus dieser Fülle heraus so viel, dass es selbst von ihm wie in Strömen geflossen ist, wie in so einem römischen Brunnen, der immer wieder gefüllt wird und überfließt und die Becken unter sich befüllt. Und dadurch, dass er in so enger Beziehung mit Gott war und so an dessen Fülle partizipieren konnte, ist er nie selber dabei leer gelaufen. Kein Mensch, der sich auf Jesus eingelassen hat, blieb nach der Begegnung mit ihm unverändert. Wir lesen von Menschen, die Trost bekommen und Zuversicht gewonnen haben. Wir lesen von Menschen, deren Krankheit, schwere Krankheit geheilt worden ist, die wieder gesund wurden. Keiner hatte daran noch glauben können, dass das möglich sei. Wir lesen von Menschen, deren Leben in Ordnung gekommen ist. Und warum? Weil ihnen Jesus in seiner Fülle erschienen ist und weil sie sich dafür geöffnet haben. Was für ein Freund. Nicht einer, der andere benutzt hat, um sich selbst zu profilieren. Nicht einer, der andere dafür genutzt hat, selbst an Status zu gewinnen, sich am Geld und Einfluss der anderen zu bereichern oder irgendwie auf der Karriereleiter voranzukommen. Nicht einer, der andere benutzt. Nie hat er jemanden ausgesaugt, sich selbst einen Vorteil mit verschafft. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn Jesus sich auf Menschen einlässt, steht ausschließlich im Mittelpunkt, was seinem Gegenüber hilft. Wie dieser an der Fülle partizipieren kann, wie dieser den Segenstrom von ihm abbekommen kann. Bei Jesus zählt immer der Mensch selbst, egal ob arm oder reich, ob Mann oder Frau, Herrscher oder Sklave, ohne jedes Ansehen oder ohne jeden Status. Jedem will Jesus begegnen, so auch dir. Und es stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob Jesus von seiner Fülle abgeben möchte. Das sagt er ganz deutlich in Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das sagt Jesus. Er sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist sein Angebot. Und Jesus kam in diese Welt und er hat sein Leben geteilt. Er hat nicht genommen von den Menschen, sondern er hat gegeben. Am Ende sogar sein eigenes Leben, damit wir Vergebung haben und damit wir erlöst werden können. Aber vorher hat er es schon vorgelebt, hat von sich genommen und es den Menschen gegeben. Er hat großzügig gegeben. Wenn du ihm begegnet bist, dann hat er Gutes in dein Leben hineingesprochen. Und wenn du das gehört hättest, dann hätte deine Reaktion vielleicht so ausgesehen: Ehrlich, Jesus? Das siehst du in mir? Wirklich? Stark. Er hat nicht genommen, er hat gegeben. Manche sagen auch Agape-Lifestyle dazu. Oh, ich liebe Agape-Lifestyle. Und Agape bedeutet Liebe, bedingungslose Liebe, eine besondere Liebe. Es ist die Liebe Gottes und die bedeutet, Gott gibt. Er nimmt nicht. Einige Leute denken, Gott, der fordert doch immer. Aber es heißt, Gott ist Liebe und die heißt Agape. Die Zielrichtung dieses Wortes ist geben. Gott gibt, Jesus gibt die Fülle. Und das möchte ich gerne mit euch anhand einiger Begebenheiten aus der Bibel anschauen. Alle finden wir im Johannesevangelium. Wenn ihr wollt, schlagt mit mir auf. Los geht's in Kapitel 2. Da wird das erste Wunder von Jesu beschrieben. Da waren Jesus und auch seine Mutter bei einer Hochzeit eingeladen. Und da ist was ganz Schreckliches passiert. Ja, ist die Braut entführt worden? Oder hat der Bräutigam plötzlich eine Magenverstimmung bekommen oder sich den Kopf angeschlagen und eine blutige Platzwunde am Kopf gehabt? Oder hat es eine wilde Prügelei gegeben, bei der das ganze Mobiliar zu Bruch gegangen ist? Nein, schlimmer, viel schlimmer. Der Wein war alle. Oh, wie peinlich, gerade damals in dieser Gesellschaft, eine Blamage für jeden Gastgeber. Besonders in damaliger Zeit, wo man übrigens eine Hochzeit 7 Tage lang gefeiert hat. Und Maria, die Mutter Jesu, die übernimmt hier eine ganz aktive Rolle. Sie fordert Jesus auf, etwas zu tun, und instruiert auch gleich die Bediensteten, auf das zu hören, was Jesus ihnen gleich sagen wird. Und das lesen wir in den Versen 6 und 7 des zweiten Kapitels im Johannesevangelium. Also Vers 6 und 7, da steht: Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Und Jesus fordert die Diener auf: Füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Habt ihr gut aufgepasst? Wie viele Wasserkrüge waren es? Es waren 6, nicht 7. 6 ist die Zahl des Menschen, unvollkommen. Aber wenn Jesus da reinkommt, durch sein Zutun wird aus dem Wasser Wein von bester Güte. Wenn unsere Vorräte aufgebraucht sind, wenn unsere Möglichkeiten erschöpft sind, dann kann Jesus aus dem bisschen, was da noch da ist, etwas Wertvolles, etwas Edles machen. Wir können vielleicht nur noch Wasser bringen und Jesus kann Wein daraus machen, kann das aufwerten. Und Jesus möchte dein 7. Krug sein. Er möchte dich versorgen. Die zweite Geschichte finden wir 2 Kapitel weiter in Johannes Kapitel 4. Die führt uns zum Jakobsbrunnen. Jesus spricht hier mit einer Frau, die am Rande der Gesellschaft steht. Und er sagt ihr: Wenn du das Wasser nimmst, das ich dir geben kann und möchte, so wird es für dich eine nie versiegende Quelle, die bis in das ewige Leben fließt. Und als sie nach anfänglicher Skepsis signalisiert, dass sie genau dieses Wasser gerne haben möchte, sagt Jesus zu ihr: Geh und ruf deinen Mann und kommt beide hierher. Und die Frau wandte ein: Ich bin nicht verheiratet. Das stimmt, erwidert Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Und das erklärt auch, warum diese Frau so am Rande der Gesellschaft lebte. Warum sie in der Mittagshitze zum Brunnen geht, um ja niemanden zu begegnen. Kein Mann, der sie in Gedanken auszieht und denkt: Na, du hast doch hier schon mit jedem geschlafen, dann können wir beide doch auch mal. Und auch, dass sie keiner Frau begegnet, die denkt: Dieses Flittchen, sie ist eine Schande für die Stadt. Sie verdreht unseren Männern die Köpfe und es wäre besser, sie wäre gar nicht hier. Eine geschiedene Frau hatte damals keinen guten Status. Und diese Frau war nicht nur einmal geschieden, nicht 2, nicht 3, nicht 4. Sie war 5-mal geschieden und der aktuelle Partner, mit dem lebte sie in wilder Ehe. Hui, ganz schön schwierige Situation. Und wieder begegnet uns hier die Zahl 6. 5 Männer, mit denen sie verheiratet war, und ein Mann, mit dem sie jetzt in wilder Ehe lebte. 6, die Zahl des Menschen, unvollkommen. Und dieser Frau begegnet nun der 7. Mann, Jesus. Und der schenkt ihr von seiner Fülle. Er gibt ihr ein Leben mit Ewigkeitswert. Und das sagte einer Frau, mit der damals kein Jude und erst recht kein Rabbi überhaupt gesprochen hätte. Der Status ist egal. Jeder darf an Jesu Fülle teilhaben. Jedem schenkt er es, der sich dafür öffnet. Bist du dafür offen? Und wenn nicht, möchtest du dich dafür öffnen? Und wenn wir die Geschichte weiterverfolgen, dann stellen wir fest, welche Auswirkungen das hat. Die Frau rennt ins Dorf, sie sprudelt über, sie erzählt begeistert den Menschen in dem Dorf von Jesus und sie kann den Menschen wieder in die Augen blicken und diese auch für Jesus begeistern. Ein ganzes Dorf kommt zu Jesus und verändert sich zum Positiven, weil sie sagt: Komm und sieh, das sagt sie jedem. Und warum? Weil sich diese Frau der Fülle Jesu geöffnet hat. Jesus will also nicht nur dein 7. Krug, sondern er möchte auch dein 7. Mann sein. Auch noch im 4. Kapitel finden wir die nächste Geschichte. Da kommt ein königlicher Beamter zu Jesus und sagt: Mein Kind ist krank, schwer krank. Es liegt mit hohem Fieber im Bett und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Es ist vermutlich todeskrank. Und Jesus wird auf den Glauben dieses Mannes hin aktiv und sagt: Dein Kind ist geheilt. Und dieser Mann ist ganz überrascht, denn das hat er sich ganz anders vorgestellt. Nämlich, dass Jesus mit ihm geht und dass er dem Jungen die Hände auflegt und dann irgendwie was spricht und ihn so heilt. Aber er schüttelt diese Überraschung aus den Klamotten und fragt: Ist es wirklich so? Was ihm Jesus natürlich gerne bestätigt. Und der Mann glaubt ihm, vertraut seinem Wort. Und so macht sich der Mann wieder auf den Weg nach Hause. Es ist ein sehr weiter Weg, das waren Tagesmärsche. Und auf halber Strecke, da kommen ihm Bedienstete entgegen aus seinem Haus und die sagen, dein Kind ist gesund geworden. Und in Vers 52 heißt es, und das ist für mich sehr überraschend, also Kapitel 4, Vers 52, da erfragte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit dem Jungen geworden war. Komische Frage, oder? Stellt euch vor, ihr wärt dieser Vater und da kommen die Bediensteten euch entgegen und sagen euch diese frohe Kunde, da hättet ihr doch tausend andere Fragen halt. Wie geht's ihm? Kann er schon wieder stehen? Kann er schon wieder essen? Aber er fragt nach der Stunde, in der es geschehen sei. Ich finde die Frage komisch und überraschend. Und so antworteten sie ihm, gestern um die siebte Stunde ist dies geschehen. Um die siebte Stunde verließ ihn das Fieber. Was für ein Detail. Wenn man sich vor Augen führt, wie andere Geschichten in der Bibel, große Geschichten auf einer Seite oder in wenigen Versen abgehandelt werden. Was für ein Detail. Und es stellt sich die Frage, warum so detailliert an dieser Stelle? Es geht hier nicht um eine Uhrzeit. Aus einem Haus, wo große Sorge herrschte, in dem große Trauer zu befürchten war, da wurde ein Haus der Freude, des Friedens und des Glücks. Jesus will also nicht nur dein siebter Krug und nicht nur dein siebter Mann, sondern er möchte auch deine siebte Stunde sein, also dich versorgen, dein Begleiter sein und dir seinen Shalom schenken, diesen tiefen, von Glück und Sicherheit geprägten Frieden. Er kommt zur rechten Zeit. Bist du vielleicht gerade unentspannt, weil du auf irgendetwas wartest, was sich nicht erfüllt, was dich ungeduldig macht? Vielleicht möchtest du schon lange den Partner fürs Leben finden und er kommt und kommt nicht. Oder du weißt nicht, welchen Beruf du ergreifen sollst, fühlst dich nicht sicher, weißt nicht, welcher Weg der richtige ist. Oder eine Krankheit, ein großes Problem türmt sich auf, das sich einfach nicht auflöst. Entspann dich. Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Das heißt nicht, dass du nicht selbst aktiv sein sollst, im Gegenteil, aber mit dieser inneren Ruhe, mit dieser Gewissheit, dass Jesus das Ziel kennt, dich dorthin führen möchte, damit lebt es sich doch schon viel besser. Und was du eben noch so krampfhaft versucht hast zu erzwingen, das stellt sich dann plötzlich ganz natürlich und ganz überraschend wie von selbst ein. Und du darfst sicher sein, was Jesus in dein Leben hineinlegen will, das wird geschehen. Was Jesus in dein Leben hineinlegen will, das wird geschehen, da kannst du dir sicher sein. Die letzte Geschichte ist die Speisung der 5000. Da damals nur die Männer gezählt wurden, warum auch immer, geht man davon aus, dass es mit Frauen und Kindern insgesamt vielleicht 15 oder sogar 20.000 Menschen gewesen sind, die nach einer langen Predigt Jesu, keine Angst, meine wird es nicht, hungrig waren. Ein großes Problem da draußen in der Einöde, wo es weder ein Lidl noch ein Aldi, keine Dönerbude und auch kein McDonald's gab. Und wie löst Jesus dieses Problem? Er hätte wie im Alten Testament sagen können, Manna vom Himmel für alle, hat er aber nicht. Er beschritt einen anderen Weg und er schickt seine Jünger aus. Und was entdecken die? Die entdecken, nur ein kleiner Junge, der hat was dabei. 5 Brote und 2 Fische. An der Stelle ein Lob an dessen Mutter, die hat mitgedacht und klug vorgesorgt. Und die anderen alle, hatten die nichts dabei oder wollten die einfach nur nicht teilen? Das ist uns nicht überliefert. 5 Brote und 2 Fische. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal 5 und 2 addiert hast. Da kommt 7 raus. Und du kannst auch 2 plus 5 sagen, kommt auch 7 raus. Überraschung. Wunder der Mathematik. Es kommt immer 7 dabei raus, egal wie du es wendest. Und diese Gaben des kleinen Jungen zeigen, dass diese Gaben, und wenn sie noch so klein sind, in den Händen Jesu zur absoluten Fülle werden können. Es kommt nicht so sehr darauf an, wie viel oder wie toll das ist, was wir bereit sind, in Jesu Hände zu geben. Jesu Fülle reicht aus, um aus unseren viel zu wenig Gaben es reicht für alle Gaben zu machen. Ist deine Gabe groß oder ist sie klein? Guck nicht so mit menschlicher Sicht darauf, nicht so sehr auf das Unvollkommene, sondern frag dich, was kann Jesus damit anstellen? Was kann er daraus machen? Ich sage es dir, er kann Vollkommenes daraus machen. Und du kannst es ihm gerne anvertrauen, denn Vollkommenes daraus wird. Du kannst dich ihm gerne anvertrauen, damit Vollkommenes auch aus dir wird. Geht das von jetzt aus auf gleich, dass wir selbst vollkommen werden? In Christi Gleichnisse schreibt Ellen White, in jedem Abschnitt unserer Entwicklung mag unser Leben vollkommen sein. Doch wenn Gottes Absicht an uns erfüllt ist, werden wir fortwährend wachsen. Wie passt denn das zusammen? Sind wir nur vollkommen oder wachsen wir noch? Aber später beschreibt sie das in einem sehr anschaulichen Bild eines Apfelbaums, wo sie sagt, wenn du dir so eine Knospe eines Apfelbaums anguckst, dann ist die doch perfekt, oder? Aber zu einem späteren Zeitpunkt ist auf einmal da eine Blüte. Und wie betrachtest du die? Die sieht doch auch vollkommen aus. Aber es geht weiter. Der Apfelbaum entwickelt sich weiter und weiter und irgendwann ist die Frucht da. Auch wieder ein Vollkommenheitsstatus. Alles ist für sich selbst vollkommen und dennoch ist es eine ständige Weiterentwicklung. Was wir hier über Vollkommenheit lernen, ist, dass Vollkommenheit, das klingt ein bisschen paradox, aber es ist kein abgeschlossener Zustand ist. Kein perfekt oder sündlos sein, sondern es ist ein Angekommensein bei Christus. In einer ständigen Weiterentwicklung, die auch noch in der Ewigkeit fortschreitet. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht von einem Moment auf den anderen, wenn wir in der Ewigkeit ankommen, alles irgendwie wissen und alles begreifen, sondern auch dort werden wir noch täglich daran wachsen, Gott mehr und mehr zu erkennen und zu erleben. Jetzt aber Johannes 17, Vers 3. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Da ist wieder dieses Wort. Es geht ums Erkennen, ums Angekommensein bei Jesus. Das ist der Schlüssel. Ich lese es nochmal. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Darum geht es. Wenn ich Christus erkenne, dann weiß ich, dass ich angekommen bin. Dann habe ich das ewige Leben. Nun, Gott zu erkennen ist ein nie endender Prozess, ist eine nie abgeschlossene Sache. Es ist eine Beziehung, die nie aufhört und immer weiter wachsen kann. Für manche mag das jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt gewesen sein, insbesondere dieser vorige Gedanke, wie aus unseren nicht genug Gaben es reicht für alle Gaben werden können. Deshalb schauen wir uns das abschließend nochmal an, wie das konkret aussehen kann. Wir hatten ja gesagt, dass Jesus unser Versorger, unser Begleiter und unser Shalom sein möchte. Nehmen wir diese drei Punkte, um da nochmal reinzugucken und es anschaulich zu machen. Zuerst ist er der Versorger. Mehr Menschen, als man vielleicht denkt, die laufen hungrig durch die Stadt, durch unsere Stadt hier, durch Hamburg. Die sehen die Auslagen beim Bäcker oder in den Supermärkten, aber ihr Konto ist hoffnungslos überzogen. Es gibt keine oder nur geringe feste Einnahmen und so reicht es nicht einmal, sich ein Brötchen zu kaufen. Schwer vorstellbar, wenn man zu Hause einen vollen Kühlschrank hat. Aber das kommt nicht selten vor. Und das können hier auch Personen aus diesem Raum bestätigen, von denen ich weiß, dass sie zumindest mal so eine Phase hatten. Ich rede hier nicht nur von Obdachlosen. Mehr als ein Drittel der Deutschen lebt im ständigen Minus und zahlt Monat für Monat hohe Dispozinsen. Und auch wenn es gerade nicht so dramatisch ist, wenn du genug hast, gib davon ab, teile und du wirst erleben, dass es keinen Verlust für dich bedeutet. Im Gegenteil, in Jesaja 58 heißt es, brich dem Hungrigen dein Brot. Und Jesus ergänzt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So heißt es in Matthäus 25, Vers 40. Wenn dir dieser Agape-Lifestyle schwerfällt und du keine Liebe für deinen Nächsten empfinden kannst, dann nimm Jesus mit rein. Und ich versichere dir, dass es dir an Liebe nicht mangeln wird. War dieses Nimm Jesus mit rein jetzt wieder zu abstrakt? Sprich mit ihm. Schildere ihm die Not dieser Person, an die du gerade denkst. Ja, er kennt die Situation bereits, aber es geht darum, dass du deine Rolle erkennst und Jesus dir diese Liebe für diese Person aufs Herz legen und Möglichkeiten zeigen kann. Wenn du für jemanden betest, dann öffnet sich dein Herz für diese Person und Liebe kann fließen. Taten, Wohltaten entstehen dann von ganz alleine, unaufgeregt und ganz natürlich. Das zweite war Begleiter. Das ist im Prinzip ganz ähnlich. Öffne neben deinem Herzen auch deine Augen und Ohren für die Menschen aus deiner Umgebung. Du wirst viel Einsamkeit entdecken. Auch dann, wenn diese Person oberflächlich betrachtet gut eingebunden zu sein scheint, familiär oder auf andere Weise. Vielen fehlt ein Zuhörer, ein Mitdenker, jemand, der einfach interessiert ist und begleitet. Ja, das kostet Zeit, aber wie gut ist sie eingesetzt? Ich bin davon überzeugt, jeder von uns braucht jemanden, der mal hinter unsere Kulissen schauen darf. Für wen kannst du das sein? Von wem wünschst du dir, dass er oder sie es für dich ist? Wenn du solche Personen noch nicht in deinem Leben hast, so oder andersherum, dann halte Ausschau und werde aktiv. Biete dich an der Person, die dir eingefallen ist, für die du es sein kannst, und bitte frage die Person, die du gerne in deinem Leben hättest, dass sie bei dir hinter die Kulissen schauen darf. Bei allem Zugewinn, stell dich auch auf Rückschläge und Enttäuschung ein. Die wird es vermutlich geben, wir sind halt nur Menschen und damit in gewisser Weise unvollkommen ohne Jesus. Deswegen ist es hier auch ganz wichtig, nimm Jesus mit hinein. Lass ihn deine Kraftquelle, dein Auffüller sein, der immer wieder für Nachschub sorgt und auch für Vergebungsbereitschaft, die so oft nötig ist. Das dritte war Shalom. Und damit ist gleichzeitig dein innerer Frieden abgesichert. Oder er wird schnell wiederhergestellt. Und diesen tiefen Frieden, den darfst du dann gerne weitergeben. Ob zur siebten Stunde oder zu einer anderen Zeit. Auch der siebte Tag ist besonders dafür geeignet, diesen Shalom zu teilen. Die anderen Tage sind ebenfalls wichtig, auch im Alltag. Ein Leben mit Jesus findet an allen Tagen statt, da gibt es keinen Unterschied. Und so kannst du viele Geschenke bekommen auf ganz unterschiedliche Weise und es ist eine wirkliche Fülle, es ist riesengroß. Jesus war nicht nur damals die Fülle, er ist es auch heute. Was er damals den Menschen gegeben hat, das gilt heute genauso, das will er auch dir geben. Und ich will nicht eines Tages im Himmel ankommen und auf einmal sehen, was für eine Riesenfülle Gott hat oder welche Realität sie auch schon jetzt hier in dem irdischen Leben haben konnte. Und dass ich dann halt sagen muss, Mensch, warum habe ich das nicht früher gesehen? Warum habe ich hier auf der Erde nicht danach gegriffen, was Gott alles Gutes vorbereitet hat? Und mein Gebet für dich ist, dass du am besten noch heute und an jedem weiteren Tag in deinem Leben genau in dieser Fülle lebst, dass du sie erfährst, dass du sie mit Haut und Haaren erlebst, dass du Jesus immer besser kennenlernst und seine guten Absichten mit dir, dass du dich diesem für dich Mensch gewordenen Gott öffnen kannst und er das auch mit dir umsetzen kann, wie er gesagt hat in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Mit Jesus kannst du nur gewinnen, ewiges Leben schon hier und jetzt und dann für immer bei ihm. In ihm hast du einen Versorger, einen Begleiter, einen echten und wahren Freund, die Fülle für dein Leben, Gelingen, tiefen Frieden, die Rettung, ewige Gemeinschaft mit deinem Schöpfer und allen, die das für sich annehmen. Lass dich beschenken, nicht nur an Weihnachten, lass dich umwandeln, sei dabei. Amen.